Sustainability to go. Manche glauben, ohne einen Purpose würden Millennials sich gar nicht erst bewerben, langfristig orientierte Investoren das Unternehmen meiden und die MitarbeiterInnen lustlos ihrer sinnentleerten Arbeit nachgehen. Und auch die KonsumentInnen entschieden sich immer öfter nach Purpose-Kriterien. Die Suche nach dem Sinn respektive Purpose erstrahlt in vielen Chefetagen in so positivem Licht, dass dabei selten hinterfragt wird, warum das so ist. Der Purpose-Trend kommt aus den USA, aus den Start-ups und Digitalkonzernen des Silicon Valley, die Hippie-Kultur und Sinnsuche mit Konzernhierarchie und Kapitalismus gemixt haben. Die US-Werbelegende Joey Ryman hat den Begriff Purpose maßgeblich geprägt und auch in einem Buch beschrieben, dessen vollständiger Titel lautet übersetzt: Die Geschichte des Zwecks, der Weg zur Schaffung einer strahlenderen Marke, einer größeren Firma und eines dauerhaften Vermächtnisses. Wir finden auch in Deutschland viele Beispiele für Purpose. Sehr bekannt ist etwa die Kampagne der Volksbanken und Raiffeisenbanken aus dem Jahr 2009. Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt, war der Slogan. Und auch hier ging es um Bestimmung und Zweck. Dieser Slogan lässt sich 1:1 auch auf Unternehmen übertragen. Auch jedes Unternehmen hat etwas, das es antreibt und zusammenhält. Gutes tun und dabei gut dastehen. Diese Kombination hat die Purpose-Diskussion von Anfang an begleitet. Sind das am Ende also alles nur leere PR-Versprechen, um die Generation Greta zu beeindrucken? Und wie steht es mit der Antwort auf die Fragen, warum arbeiten wir hier? Was ist der Sinn dieses Unternehmens? Reichlich Gesprächsstoff für die beiden Teilnehmer dieser Podcast-Ausgabe. Das Gespräch führt Silke Düvel-Ried, die das Thema UN-Entwicklungsziele im deutschen Global Compact-Netzwerk leitet. Ihr Interviewpartner ist Professor Dr. Timo Meinhardt. Er hat den Lehrstuhl für Wirtschaftspsychologie und Führung an der Leipzig Graduate School of Management inne. Bekannt ist Professor Meinhardt insbesondere für seine Studien zum Thema Public Value. Dieser Podcast entstand in Kooperation mit dem deutschen Global Compact Netzwerk, dem wir dafür ganz herzlich danken.
Herr Professor Meinhardt, herzlich willkommen. Schön, dass wir heute miteinander sprechen. Wir sprechen ja heute über das Thema Purpose. Traditionellerweise ist es ja der Zweck eines Unternehmens, seine Geldgeber zufriedenzustellen. Am besten gelingt das eigentlich über Profite. Das soll nun, Stichwort Purpose, nicht mehr richtig sein. Warum ist das so?
Ja, zunächst vielen Dank für die Einladung, mit Ihnen sprechen zu dürfen, Frau Düvel-Ried. Ich meinte, Ihre Frage unterstellt, insinuiert eine Klarheit, die es in der Vergangenheit gab und die heute weggerutscht ist. Ich würde sagen, traditionellerweise war das nie so, dass man den Geldgebern möglichst viel Freude machen sollte. Traditionellerweise war es so, dass man sagt, indem man Geldgebern viel Freude macht, nützt man dem größeren Ganzen, weil das war die Doktrin über die lange Jahre und die Purpose-Diskussion ist da auch gar nicht neu, dass man am besten dem Gemeinwohl dient und einem Purpose schafft bzw. nachgeht, indem man die Shareholder zufriedenstellt und darüber dann indirekt auch der Gesellschaft nützt durch Steuern und Abgaben. Das war, sagen, die Idee von Milton Friedman Anfang der 70er Jahre, dass damit der Gesellschaft am besten gedient sei. Insofern war es nie in Zweifel gestellt, dass man Geld verdienen muss, um das andere zu machen. Aber das andere war immer auch schon da. Und die Purpose-Diskussion kommt halt jetzt nach vorne aus bestimmten Gründen, über die wir gleich noch reden werden. Aber es war nie so, dass der Zweck immer allein auf Geld verdienen verkürzt wurde. Nur jetzt müssen wir hier gehen und das wieder etwas vom Kopf auf die Füße stellen.
Ja, was bringt ein Unternehmen letztendlich dazu, sich mit dem eigenen Sinn und Zweck zu beschäftigen? Also Sie sagten gerade, dass wir das momentan mehr sehen. Ist es ein Aufruf eines bekannten CEOs wie Larry Fink von BlackRock oder braucht es mehr?
Ich glaube, es braucht mehr, es gibt mehr und es wird auch ganz viel an Gründen zu nennen sein, um zu verstehen, warum die Unternehmen jetzt auf die Purpose-Diskussion so stark reagieren. Und die Bandbreite reicht sicherlich von Larry Finks Initiative über die BlackRock Letter to CEOs, über die verschiedenen Werteallianzen und Business Roundtables, über viele, viele entwickelte Länder hinweg die Diskussion, warum eigentlich und für wen. Und da gibt es eine Reihe von Gründen, die dafür anzuführen wären. Es ist nicht nur, dass die Idee, dass die Shareholder-Value-Diskussion in eine Krise geraten ist und sich neu rechtfertigen muss, eine Ursache. Es kommt sicherlich auch ein Wertewandel dazu, dass wir uns das neu wieder anders leisten können, die sind in Diskussion, dass wir Fragen haben der Differenzierung der Unternehmen untereinander, gar nicht so sehr allein über Produkteigenschaften, sondern über die Frage, welche Geschichte erzählt man drumherum. Das Stichwort ist heute Narrativ, mit dem man ein Produkt vielleicht veredelt, auflädt. Es sind aber auch längere Linien, die dafür gewissermaßen verantwortlich sind, dass wir die Purpose-Frage stellen müssen. Unter anderem sind das ökologische, soziale Krisen, die einen einfach weiter so in Frage stellen. Covid-19 gießt da sozusagen nochmal Benzin ins Purpose-Feuer, lässt nochmal aufflackern, auflodern, dass ein einfaches weiter so nicht nur unrealistisch ist, sondern auch vielleicht selbst schädlich. Das haben mittlerweile auch die Investoren, auch die Börsen erkannt und investieren eher in Unternehmen, die eben nicht an dem Ast sägen, auf dem sie sitzen. Externalitäten nicht einfach von denen sich freikaufen, sondern sich zurückführen auf das Wesentliche. Wofür sind wir da? Sicherlich, um Geld zu verdienen, als Mittel zum Zweck. Und der Zweck, und das ist die Purpose-Diskussion, ist eben Existenzberechtigung. Daher rührt, dass man etwas leistet, etwas tut, etwas wertschöpft, wie es dann in der Betriebswirtschaftslehre heißt, was auch andere nützt und nicht in dem eigenen Geldbeutel zugutekommt.
Sie sagten gerade, dass wir uns die Purpose-Diskussion leisten können. Und dann frage ich mich, können wir uns die denn leisten, jetzt gerade in Corona-Zeiten? Also wo es ja eher schlechter aussieht mit der Wirtschaft.
Ich würde sagen, wir müssten uns ansonsten eher später von unseren Kindern und Enkeln befragen lassen, warum wir sie nicht geführt haben. Vor dem Hintergrund, dass wir, ich will ja kein dramatisches Szenario, nach dem Motto, wir rasen auf eine weitere Wand zu und das im vollen Tempo. So hart möchte ich es nicht formulieren. Aber doch die Frage, wem nützt das und was hat das für Folgewirkungen für künftige Generationen, aber auch für aktuelle Diskussionen, ist etwas, was eben jetzt, gerade jetzt in Covid-19-Zeiten, kein Luxus mehr ist und kein Add-on und ein aufgesetztes Silicon Valley Geschichten erzählen und Dinge veredeln und Existenzfrage. Ich würde es zuspitzen in Analogie zu der Frage, ist das Kunst oder kann das weg? Ist das Purpose oder kann das weg? Also eine Refokussierung auf Wesentliches. Die Frage, was ist wirklich wichtig oder was ist Luxus? Was löst wirklich ein gesellschaftliches Problem und was ist sozusagen Spielerei? Was davon brauchen wir für unseren Lebensstil und was davon ist unnötiger Ballast, den wir uns gar nicht mehr leisten können? Insofern, die Purpose-Diskussion rückt eher nach vorn. Und gerade bei der Frage, die wir heute wieder haben, ist etwas systemrelevant? Welche Berufe sind systemrelevant? Heißt das, welche Berufe, welche Tätigkeit in welchen Berufen tragen dazu bei, dass das Gemeinwesen funktioniert und genau an der Stelle oder überlebensfähig bleibt, an der Stelle setzt die Purpose-Diskussion neu ein. Setzt neu ein, es ist eben nicht das Sahnehäubchen, das Why für die Millennials, das Warum, die Passion, warum ich zur Arbeit gehe und wo sich Arbeitgeber Gedanken machen müssen, dass sie auch genügend Sinn bieten, sondern es ist viel existenzieller. Die Frage nämlich, was die Wirtschaft an Problemen erzeugt, die wir dann hinten raus mit viel Geld vielleicht wieder lösen müssen. Und wo kann sie selbst einen Beitrag leisten? Das ist, glaube ich, der Kerngedanke für mich zumindest des Purpose-Denkens, einen Beitrag zu leisten, to contribute, to serve, der darüber hinausgeht, im engeren Sinne Geld zu verdienen. Das Geld ist Mittel zum Zweck, um es nochmal zu betonen, die Kapitalkosten zu decken. Aber die Existenzberechtigung kommt aus anderen Quellen, Sinnquellen, Purpose-Quellen und damit auch der Frage, wie verknüpft sich ein Warum mit einem Wozu? Dieses Warum und wozu, diese Kopplung, das ist das Neue an der Purpose-Diskussion, schafft eben auch Raum und öffnet das Denken in Richtung, wie wir es in Leipzig verfolgen, eines Gemeinwohldenkens, was dann eben den Purpose-Gedanken auch in einen Kontext setzt, der auch wieder in unsere soziale Marktwirtschaft passt. Wir müssen es also auch übersetzen aus dem amerikanischen Purpose-Denken. Das Silicon Valley, Hype, Big Tech, Zuckerberg, Bezos, wie auch immer, Musk-Denkens in unsere europäische oder spezifisch vielleicht auch deutsche, Schweizer oder österreichische Grundideologie der Marktwirtschaft gewissermaßen.
Ja, daran schließt sich die Frage oder beziehungsweise die Debatte um Stakeholder statt Shareholder-Kapitalismus an. Können Sie darauf eingehen, was damit gemeint ist und wie Ihre Einschätzung dazu ist?
Ja, das ist der Versuch, Dichotomien aufzulösen. Ich meine das nicht aus dem es ist nicht die Arroganz des Elfenbeinturms, aber doch eine fast intellektuell langweilige Diskussion, die da heißt, wir müssen Gegensätze, müssen entweder oder, müssen Dichotomien überwinden. Ich glaube, es geht im Moment gar nicht mehr um die Frage um entweder oder. Und ich will mich auch nicht in ein einfaches sowohl als auch flüchten, aber doch um die Frage, was sind tiefer gelegte, was sind fundamentalere Dimensionen, die dahinter stecken. Nicht das Gegeneinander ausspielen, dann geht es um Verteilungsgerechtigkeit etwa, Shareholder versus Stakeholder, sondern um die Grundfrage, was ist über Shareholder und Stakeholder denken hinaus der Beitrag eines Unternehmens. Und damit kommen wir, glaube ich, auch aus der Debatte ein Stück weit raus, dass wir Shareholder gegen Stakeholder gegeneinander ausspielen. Und mit dem Gegeneinander ausspielen meine ich unter anderem die Frage und die Einstellung nach dem Motto, erst muss man ja was verdienen, um es ausgeben zu können. Und das, denke ich, ist eine bei aller Wertschätzung überholte Denkweise, weil die Frage, Geld zu verdienen, beginnt ja damit, ob man einen Purpose hat, der legitim ist, ob eine Gemeinwohlfrage beantwortet wird. Und dann darf man gern viel Geld, ganz viel Geld verdienen. Das ist auch normativ, ethisch rechtfertigbar. Aber dahinter steht eben, um Geld verdienen zu können, braucht man zunächst eine Legitimation, eine License to Operate, wie wir das auch so nennen. Und dann ergeben sich ganz neue Horizonte, die das entweder oder auch überwinden helfen.
Also würden Sie sagen, dass jedes Unternehmen gut daran tut, das Purpose-Anliegen zu formulieren? Es gab jetzt in der letzten Zeit oder in der Vergangenheit nie einen Fall, wo Sie gedacht haben, naja, das hätte ich ja jetzt nicht erwartet, dass Sie sich einen Purpose geben.
Ihre Aussage am Ende, einen Purpose geben, denke ich, schließt ein, dass man sich das ein Stück weit aussuchen kann. Ich glaube, man kann schon wählen, wie man eine Strategie auch setzt, versucht zu wählen, aber man ist in so vielen Abhängigkeiten, Verstrickungen im besten Sinne eingebettet in einem sozialen, kulturellen, historischen, technologischen, wie auch immer, Kontext, wo man gar nicht anders kann, als aus der Geschichte heraus zu denken und sich des Purposes zu vergewissern, den zu aktivieren und dann Akzente zu setzen. Aber man kann ihn sich nicht geben, wie man sich vielleicht einen Namen gibt oder wie man einen Slogan entwickelt, weil sonst wird es nicht nur wenig authentisch sein, sondern würde auch die Potenziale, die aus der Vergangenheit herrühren, würde die Geschichten, die auch Mitarbeiter erzählen, die man am Markt bespricht, also die ganze Historie, die auch ein Unternehmen als Rucksack, Ballast, aber eben auch als Lebensversicherung mit sich trägt, negieren. Das bei Startups ist das was anderes, aber bei den etablierten Unternehmen ist es etwas, was man sich auch nicht einfach aussuchen kann. Ich will jetzt nicht von einer Schicksalsabhängigkeit sprechen, aber doch eine Aufwertung dessen, was schon da ist, zugunsten von dem, was man machen kann, betonen. Und das will ich sehr konkret formulieren. Wenn dann Berater, Marketingagenturen kommen und einer großen Unternehmen einen Purpose geben wollen, entdecken die heute auch immer mehr, müssen sie sehen, dass man doch in Fahrtabhängigkeiten steckt. Dass das aus der Vergangenheit übernommene doch ein Stück weit auch den Weg in die Zukunft mitbestimmt. Und man nicht einfach auf eine Menükarte wählen kann. Insofern auf Ihre Frage. Mich hat bisher da nicht überrascht, dass Unternehmen das gemacht haben. Mich überrascht eher, wie wenig mutig manche Unternehmen dabei sind, sich auch zu ihrer Herkunft zu bekennen. Und dann wirkt manch aufgesetztes Purpose Statement flach, wenn man bedenkt, was die Unternehmen an großer Geschichte im Hintergrund haben. Und damit meine ich auch unsere großen Traditionen, angefangen von Bayer über BASF, Deutsche Bank, die jeweils große Traditionen haben, die weit in das letzte Jahrhundert und darüber hinaus zurückreichen und damit eigentlich mit diesem Fund mehr wuchern könnten und aus meiner Sicht auch mehr wuchern sollten.
Woran erkenne ich denn, dass ein Unternehmen das ernst meint? Also Sie sagten gerade, dass da manchmal der Mut fehlt. Woran erkenne ich denn den Mut? Woran erkenne ich, dass es authentisch entstanden ist, mit Blick in die Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft?
Ich könnte es mir einfach machen und könnte sagen, dass was an der Stelle immer gilt, die Einheit von Wort und Tat. Das ist sicherlich auch ein Faktor. Ich will aber an einem anderen Punkt ansetzen. Und zwar, ich glaube, ein Purpose Statement ist dann authentisch, wenn es klar macht, dass das Unternehmen einen Daseinsgrund formuliert, ein Warum, damit auch ein Geschäftsverständnis, das aber dann gekoppelt ist an eine klare Aussage, und da fehlt mir der Mut oft, eine klare Aussage über das Wozu. Purpose verknüpft für mich das Warum mit dem Wozu. Zur Frage nämlich hin, was ist unser Beitrag fürs größere Ganze und damit auch für das Gemeinwohl, für den gesellschaftlichen Nutzen, der sich nicht darin erschöpft. Wir machen das, weil wir daran glauben, wir müssen der erste, beste Mobilitätsanbieter sein, sondern Mobilität wofür, wozu. Wir müssen nicht die sein, die sagen, positive impact, sondern einfach das auch, wie es die Deutsche Bank macht im Moment, sondern sagen, das wozu, wem nützt das? Und da ein klares Bekenntnis zum Standort, zur Region, zum gesellschaftlichen Miteinander, das finde ich oft nicht so sehr. Und deshalb beginnt für mich Authentizität damit, zu sagen, wir lassen uns auch daran messen, ob und wie wir einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten. Das erkennt man oft an der Sprache, das erkennt man an dem fehlenden zweiten Statement-Teil, dieses Wozu. Und da finde ich, da beginnt der Mut und da beginnt aber auch die Chance, denn das zeigt unsere Forschung, sobald Führungskräfte das glaubwürdig tun, wird es sowohl von den Kunden, aber insbesondere auch von Mitarbeitern honoriert, die nach solchen Sinnangeboten auch schauen, beziehungsweise solche Orientierungen auch suchen und dabei auch mittlerweile bei der Arbeitgeberwahl darauf achten, was denn tatsächlich von dem Unternehmen behauptet wird. Und das beginnt eben mit einem guten Purpose Statement. Und wir sehen das in unserem Gemeinwohlatlas, den wir in Deutschland und der Schweiz regelmäßig durchführen, dass Unternehmen auch dafür in der Bevölkerung belohnt werden, wenn sie sich dazu bekennen und auch Mitarbeiter gewinnen. Und das sind ganz instrumentelle Gründe. Kunden gewinnen, Mitarbeiter gewinnen, der Bevölkerung Akzeptanz halten, warum man sich den Gemeinwohlgedanken auch öffnen sollte, mit der Konsequenz, das Wort Gemeinwohl auch mal auszusprechen.
Wenn ich als Unternehmen mich jetzt mit meinem Purpose beschäftige, anfange mir anzuschauen, wo verorten wir uns da, dann beschäftige ich mich ja auch mit gesellschaftlichen Herausforderungen, globalen Entwicklungen. Wenn sich da jetzt Strömungen verändern, wenn ich merke, da gibt es neue Entwicklungen, wie beispielsweise eine Pandemie oder Veränderungen im politischen Sinne. Ändere ich dann auch meinen Purpose? Schreibe ich den dann um? Passe ich den an? Oder bleibt der immer gleich?
Das ist eine gute, eine schwierige Frage. Vielen Dank für die Frage, weil die sehr oft im Raum auch stehen, Unternehmen. Vielleicht kann man da unterscheiden, und das ist für mich keine Gedankenspielerei, sondern auch eine Weiterentwicklung der bisherigen Diskussion zwischen einer Mission, die sagt, warum sind wir da, einer Vision, die darüber Auskunft gibt, welche Ziele setzen wir uns, um diese Mission zu erreichen. Und der Purpose bindet beides, Mission und Vision, an einen übergreifenden gesellschaftlichen Nutzen, an einen Gemeinwohlbeitrag an. Jetzt könnte man sagen, ein Purpose hat gewissermaßen eine Zeitspanne, die ist auf Ewigkeit, auf immer ausgelegt. Also der Beitrag zum Gemeinwohl wird immer aktuell sein. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt, zumindest in unserem Denken in Leipzig und in St. Gallen, ein wichtiger Punkt dazu, der da heißt, über die Bindung an den Purpose machen wir uns auch etwas unabhängig vom Tagesgeschäft. Das heißt, von den aktuellen Strömungen. Purpose vereinfacht. Purpose soll die Dinge einfacher machen, weil er Orientierung gibt, in sich schnell wandelnden Zeiten etwas zusammenhält und ein Leitstern, ein Kompass, eine Taschenlampe, wie man auch die Metapher wählen möchte, bietet in Zeiten von hoher Komplexität, da gibt es vielleicht das Wort VUCA World, in dem man Dinge nicht so genau weiß und nicht durchschauen kann, schon gar nicht allein beeinflussen kann, eine Art übergreifende Orientierungsbasis. Und die sollte so gewählt sein, dass sie eben nicht so schnell vom Zeitgeist, vom Trends überholt werden kann. Und das will ich an einem Beispiel skizzieren, dass der Beitrag zum sozialen Frieden, der Beitrag zur Bewahrung kultureller Traditionen, der Beitrag zu Gerechtigkeit, das sind ja Dinge, die nicht so sehr vom Zeitgeist abhängen, nur die Ausspielwege sozusagen, wie man es dann macht, die mögen sich mit den Trends ändern. Aber die übergreifende Idee, etwas beizutragen, dass Lebensqualität steigt, dass soziale Gerechtigkeit gefördert wird. Das sollte bleiben. Und so auf der Abstraktionsebene ist auch der Purpose angesiedelt. Aber der Weg, wie man dann dahin kommt, der mag sich dann ganz schnell ändern. Und heute heißt es dann eben, es muss agil sein. Und Agilität geht nur, wenn man einen übergreifenden Purpose hat, der immer wieder auch einen Referenzrahmen bietet, sich einzuordnen. Das heißt, alles formuliert, wenn Komplexität die Herausforderung ist, schneller Wandel, nicht Durchschaubarkeit von Entwicklungen, nicht Linearität, diese Sprache ist ja heute sehr, sehr, sehr modern und aktuell, dann gibt gewissermaßen Purpose ein Stück weit die Ruhe und auch die Sicherheit, in eine Richtung zu gehen, bei der man ständig Wege anpasst, ganz agil reagieren muss, aber einen Leitstern hat, den man zwar niemals erreicht, aber einen gesellschaftlichen Wert fördert, der dauerhaft, zeitübergreifend, ewig gewissermaßen Gültigkeit behält.
Als kleineres Unternehmen, als sogenanntes KMU, bin ich ja vielleicht nicht so sehr beeinflusst von großen globalen Strömungen oder spüre die nicht so im täglichen Alltagsgeschäft. Macht es denn für mich trotzdem Sinn, diesen Leitstern zu haben, diesen Purpose zu haben?
Es macht Sinn und ich würde sagen, bei den KMU, bei kleineren Unternehmen, ist es oft auch angelegt durch die vielleicht Familie, die dahinter steht, durch die Einbindung der Geschäftsführung, der Führungskräfte in die Region, ganz andere Mechanismen von Checks and Balances, Bodenständigkeit, Verhaftetheit in Werten, die Anstand ehrbarer Kaufmann bedeuten, sorgen dafür, dass man nah auch in der Bevölkerung bleibt, an den Kunden oder andersherum schnellere Rückmeldung bekommt, wenn Dinge aus dem Ruder laufen. Das muss man da nicht unbedingt Purpose nennen, aber so ein Grundgefühl, was richtig ist, was sich falsch anfühlt, ist dort eher noch, ich will jetzt den Mittelstand nicht glorifizieren, da gibt es auch ganz, ganz, ganz massive Herausforderungen und nicht gegen die börsennotierten Unternehmen ausspielen, aber die sozialen Mechanismen der Kontrolle, der Checks and Balances, der Kommunikation von Erwartungen ist dort anders gewachsen, beziehungsweise die Verwachsenheit, die Eingebettetheit in der Region sorgt dafür, dass man da nicht so schnell abhebt. Das ist manchmal etwas langweilig, das klingt etwas konservativ und das ist dann auch schrecklich normal. Das ist dann nicht einzigartig und speziell, aber sorgt dafür, dass ein gewisser Ausgleich und eine Balance sich einstellt bzw. reguliert wird, ohne dass man ganz große Skandale in der Öffentlichkeit austragen muss.
Wenn ich als Unternehmen meinen Purpose jetzt definiert habe, also mein was, warum, wofür, stelle ich mir dieses wohlklingende Ideal jetzt auf die Webseite, hänge es mir in den Flur und das war's? Oder gehe ich damit auch ins Unternehmen, ins tägliche Tun? Gibt es da geeignete Tools, Methoden, Maßnahmen, Empfehlungen, wie man dann mit diesem Purpose auch im Alltagsgeschäft umgeht?
Ja, es wird immer sehr schnell gesagt, es ist ja nur Papier, hängt ja nur an der Wand, liegt ja nur auf dem Schreibtisch. Es ist aber gut, wenn es erstmal an der Wand hängt, auf dem Schreibtisch liegt oder überhaupt aufgeschrieben ist. Wer schreibt, der bleibt. Ohne Verschriftlichung, ohne Kodifizierung kann man eben auch nicht, wie Sie sagen, dann ins Tun gehen. Man braucht den Referenzrahmen, der auch festgehalten ist. Da steckt oft sehr viel Arbeit darin, so ein Purpose Statement zu entwickeln, bis es erstmal überhaupt auf Papier steht. Gleichzeitig bleibt natürlich immer die Umsetzungslücke zwischen Boardroom und Maschinenraum, zwischen Shopfloor und Vorstandsetage, zwischen Werkstatt und Büroraum. Diese Lücke wird immer bleiben. Das ist auch in allen Konzepten, die eingeführt werden, immer eine Riesenfrage. Ich möchte trotzdem den Blickwinkel noch mal etwas anders drehen, nämlich zu sagen, man kann aufschreiben, was man möchte. Purpose is what the system does, ist eine unserer Grundprinzipien aus der Kybernetik von einem Wissenschaftler namens Stafford Beer entwickelt, das positivierte Prinzip. Das heißt, es ist gar nicht so sehr, was einem aufgeschrieben ist, sondern was man tatsächlich macht, schon Ausdruck des gelebten Purposes. Und sich dort zu fragen, wie kann man das, was das System tut, unterstützen durch geeignete Auswahlprozeduren, die richtigen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen finden, durch geeignete Belohnungs-Bestrafungssysteme, durch geeignete Strukturen, die auch unterstützen, dass man über Purpose spricht, beziehungsweise auch die Kraft des Purposes nutzt. Ohne Purpose lassen sich agile Strukturen beispielsweise nicht sinnvoll führen, weil in agilen Strukturen muss auch etwa ein zusammenführendes und es ist dann Purpose geben. Insofern die Kraft des Purposes auf die Straße bringen, um mal etwas plakativer zu texten, ist eine Implementierungsfrage, wo dann Kulturexperten, Change-Berater ins Spiel kommen, um die Lücke zu schließen. Das bleibt immer eine Aufgabe, die eine Sisyphus-Arbeit gleicht. Und da muss man sich mit Camus Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen. Weil man wird den Stein nie ganz nach oben gerollt bekommen und trotzdem dranbleiben. Und wenn wir sagen, die 80er Jahre hatten wir eine Kulturdiskussion, dann hatten wir die Diskussion um mögliche neue Managementkonzepte, die es einzuführen galt, haben wir eben heute die Purpose-Diskussion zu sagen. Nach dem Motto, jetzt jagen wir eine neue Sau durchs Dorf und da kommt dann die nächste und übernächste. würde ich argumentieren wollen, dass diese Diskussion bleibt. Das Was und das Wie wird eben dauerhaft ergänzt um das Warum. Selbst wenn die andere Etiketten in den nächsten Jahren finden, andere Wortmarken, andere Kategorien, die Purpose-Frage wird bleiben, weil sie von Nachhaltigkeit bis Sinnerleben der Millennials, von Produktdifferenzierung bis Wertewandel, so viele Einzelthemen in sich aufnimmt bzw. strukturieren hilft, dass die Purpose-Frage, Sinn- und Zweckfrage, wie man es dann auch im Deutschen übersetzen möchte, eine ist, die sich auch in Organisationsgestaltungsfragen durchziehen wird. Und die Forschung wird dann auch zeigen, ob wir da zu neuen Einsichten gelangen, inwieweit andere Formen als Bürokratie, als Agilität, Mischformen, Matrix, das müssen wir, glaube ich, noch intensiver untersuchen, da Purpose-freundlicher sind. Aber generell bleibt die Aussage, Purpose ist das, was das System jeden Tag lebt, unabhängig davon, ob es aufgeschrieben ist. Aber ohne Aufschreiben geht es eben auch nicht.
Das ist ein wundervolles Abschlusswort. Vielen Dank, Herr Professor Meinhardt. Herzlichen Dank für das interessante Interview und vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke Ihnen. Vielen Dank.